Guten Abend, herzlich willkommen, dass Sie heute Abend hier bei uns in der Coalmine sind. Es ist kalt für aussen, umso schöner sind Sie bei uns hier in der warmen Stube und widmen sich um einem sehr kontroversen Thema. Am heutigen Abend geht es um Kopftuch an den Schulen, ja oder nein. Meinungen sind sehr unterschiedlich. Soll man die Eigenheiten von muslimischen Mädchen als Zeichen von der Toleranz und vom Integrationswillen akzeptieren und das Tragen von einem Kopftuch im Schulunterricht stehen lassen, gut heissen, oder gerade eben nicht, weil das Kopftuch ein Zeichen von der Unterdrückung von der Frau ist und sie damit nie wird vollständig integriert sein, nicht intrigiert. Soll man das Kopftuch erlauben, damit Mädchen nicht in Konflikt mit dem eigenen Elternhaus, mit dem eigenen Kulturkreis kommt? Riskiert man mit einem Verbot allenfalls einen tieferen Graben zwischen Familien und Schule? Also das Gegenteil von dem, was man will, nämlich zum Beispiel eine Parallelgesellschaft. Oder soll die Schweizer Gesellschaft eben genau der Familie klipp und klar zeigen, wo die Grenzen von der Toleranz sind und dass die auch im Schulzimmer durchgesetzt werden und dass so auch die jungen Mädchen sehen, was Gleichberechtigung zwischen Mädchen und Buben bedeutet. Über das möchten wir heute diskutieren und ich habe zwei sehr spannende Gäste bei mir, die so ein bisschen aus verschiedenen Warten die ganze Sache beurteilen. Ich begrüße ganz herzlich Zaida Keller-Messali. Sie war auch schon bei uns zu Gast gewesen. Sie ist Gründerin und Präsidentin vom Forum für einen fortschrittlichen Islam. Der ist 2004 gegründet worden. Sie ist ursprünglich aus Tunesien, aufgewachsen in der Nähe von Tunis und später aber auch in Bern. Sie ist Muslimin, aber für massive Reformen vom islamischen Glauben und vom Verständnis. Sie kämpft für eine Religion, die die Entwicklung aus der mittelalterlichen Gesinnung in die Moderne schafft. Sie ist eine klare Bekennerin gegen das Tragen vom Kopftuch an den Schulen. Dann begrüße ich ganz herzlich den Christian Amsler. Er ist seit 2009 Regierungsrat im Kanton Schaffhausen. Dort für die Erziehungsdirektion, also für alles, was mit Schule und Bildung zu tun hat, zuständig. Er ist außerdem auch Präsident der Eidgenössischen Erziehungsdirektorenkonferenz von der Deutschschweiz. Und er glaubt, dass das Tragen von einem Kopftuch weder den Unterricht stört, noch junge Mädchen oder Integration in der hiesigen Gesellschaft hindert. Ich bitte um einen herzlichen Applaus für die beiden Gäste. Merci. Also bevor wir jetzt da gerade über Sinn und Unsinn von so einem Kopftuchverbot gerade direkt abtauchen, würde ich gerne mit Ihnen kurz darüber reden. Oder vielleicht können Sie mir eine Definition geben vom Begriff Integration. Das ist ja so ein weiter Begriff. Jeder versteht ein bisschen etwas anderes unter dem Begriff. Frau Keller-Messali, was heisst für Sie Integration, was heisst für Sie gelungene Integration? Vielleicht haben Sie sogar auch noch ein, zwei Beispiele, wie man sich eine gute Integration vorstellen kann hier in der Schweiz. Mhm.
Also guten Abend miteinander. Für mich hat Integration mit Integrität zu tun. Das sieht man schon am Wort. Und ich beobachte häufig, dass man Leute als integriert bezeichnet, wo einfach mechanisch tiptop tadellos funktionieren. Das heisst, sie fallen nicht auf, sie tun rechtzeitig den Abfallsack voraus, sie machen nie Probleme, fallen überhaupt nicht auf. Und alle meinen, sie seien integriert. Und das ist eigentlich, ich sage jetzt nicht immer, aber häufig dann, wenn etwas passiert, denke jetzt zum Beispiel an London, ein Attentat von jemandem, der eigentlich in London geboren und aufgewachsen ist und nie aufgefallen ist. Erst dann horcht man auf und sagt, das kann es ja nicht sein, das ist ja jemand, der da geboren und aufgewachsen ist. Anhand von diesem Beispiel, das ist jetzt ein negatives Beispiel, wollte ich einfach sagen, dass die Integration eigentlich ein innerer Prozess ist, der nicht sichtbar ist. Der in den Menschen innen stattfindet. Und das ist auch nicht überprüfbar, selbstverständlich. Aber man kann gewisse Sachen wie soll ich sagen, ja, beobachten oder wahrnehmen.
Was
erkennen
Sie jetzt jemanden, der sehr gut integriert ist? Was sind für Sie Kriterien? Wie sehen Sie das?
Ich habe jetzt keine Kriterienliste, aber ich erkenne, dass auch jemand, der gewisse Werte verinnerlicht hat, um das psychologisch zu sagen. Also gewisse Werte verinnerlicht, das heisst, wo voll einsteht für Werte wie Gleichberechtigung von Mann und Frau oder für Werte Freiheit oder ja, einfach all die Werte, die eigentlich die Gesellschaft hier in der Schweiz kennzeichnen.
Aber es würde jetzt ja wahrscheinlich niemand sagen, ich bin gegen Freiheit und ich bin gegen Gleichberechtigung, oder?
Ja, es ist ja immer die Geschichte von sagen und nicht sagen. Also vieles kann man ja nicht sagen. Und auch wenn jemand sagt, ich bin für die Freiheit, aber durch sein Verhalten zeigt er häufig, dass das dem eigentlich widerspricht, erst dann wird es sichtbar. Oder? Das ist ja die Problematik davon. Wir können der Sprache nicht zu 100% trauen. Und darum muss man halt hinter der Sprache manchmal ein bisschen schauen.
Also kurz zusammengefasst, zum Erkennen, ob jemand integriert ist, müssen wir hinter die Fassaden eigentlich schauen.
Ja, ja, ja.
Herr Ramsler, sind Sie einverstanden mit dieser Definition von Integration?
Ja, hinter Fassaden schauen ist nicht immer ganz einfach, weil es drückt manchmal. Und hinter der Fassade ist manchmal etwas ganz anderes, als man es denkt.
Eben, das sagt
ich glaube, Integration heisst ja, sich auch mit dem Umfeld, wo ich neu herangehe, gleichwo mich auseinandersetzen. Ich finde jetzt gerade hier ein wunderbares Bild drin. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mit meinem weißen Körper muss mich da integrieren, bei dem Bad, mit meinen vielleicht Adidas-Badhosen, hätte ich vielleicht noch ein bisschen Mühe. Ich würde auffallen. Ich glaube, wir sind bei einem wesentlichen Punkt, Sprache, Frau Keller hat es aufgegriffen, Sprache, wenn ich jetzt auch an die Schule denke, ist für mich entscheidend. Also das Land oder das Umfeld, wo ich bin, wenn ich nicht kommunizieren kann, also kommunizieren, Sprache, wenn ich da nicht drauf habe, nicht beherrsche, nicht mich bemühe, reinzukommen, auch mit meinem Hintergrund, wo vielleicht total anders ist, dann habe ich Mühe, um mich zu integrieren. Also für mich ist ein wesentlicher Punkt, Sprache beherrschen, sich einlassen auf das neue Umfeld, auf die neue Kultur. Ich selber habe 5 Jahre in Sao Paulo, in Brasilien gelebt, in meiner Jugend. Und da ist es für mich selbstverständlich. Und ich glaube, da haben wir Schweizerinnen und Schweizer nicht schlecht drauf, wenn wir in ein anderes Land gehen, dass wir uns bemühen, um dort zu schauen, wie leben die Menschen, wie kann ich mich integrieren, wie kann ich mitmachen, wie kann ich Teil werden auch von dieser Gesellschaft, ohne dass ich mich hier verleugne oder verstellen oder anders werde. Das ist auch nicht gut, wenn man plötzlich anders wird.
Aber also würde ich sagen, wenn ein offensichtliches Interesse am anderen gegenüber, einer anderen Kultur gegenüber offenbar wird, dann ist das eine Form von Integration.
Und aber auch selber, wenn ich jetzt wieder unser Land, an die Schweiz denke, Leute, die bei uns als Gast kommen, neu bei uns leben, erwarte ich ja genau das, was ich jetzt gesagt habe, dass sie sich kümmern, dass sie sich bei uns eingehen, dass sie mitmachen, dass sie die Sprache beherrschen, aber auch das, was sie haben, ihrem Rucksack auch uns teilhaben, also auch mitbringen. Das ist ja auch eine Stärke von jedem Mensch. Jeder hat einen bestimmten Hintergrund, bringt etwas mit. Und ich glaube, Integration ist eben nicht das, was man immer meint, nur eine Richtung, sondern es ist irgendwo etwas Gemeinschaftliches. Das ist eine Herausforderung, das ist nicht einfach. Aber da ist es so ein bisschen in wenigen Worten ein bisschen beschrieben, was für mich so Integration ist.
Ketzerische Frage. Wenn wir dann das kulturelle Leben von denen, die kommen aus fremden Ländern hier in unserem Kulturkreis quasi einbeziehen, integrieren?
Schauen Sie, Frau Landolt, ich glaube nicht an Mauern, weil ich glaube, dass sich unsere Gesellschaften, unsere Kultur immer mehr vermischen. Jetzt kann man das schlecht oder gut finden, das ist selbstverständlich. Aber wenn man meint, man könne in einem Land, gerade auch so ein bisschen wie die Schweiz, irgendwo einen Stacheldraht oder eine Mauer ums Land machen und nur die eigene Kultur pflegen, die übrigens lässig und toll ist, die ich gerne habe mit Käse und Kühen und wir bieten noch viel mehr, wir Schweizer, ist ja klar, wir sind super, oder? Aber dass ich einfach sage, das ist auch eine Realität in dieser Globalisierung, in diesen Bewegungen. Schauen Sie die Jungen an, ich habe tagtäglich mit Jungen zu tun. Das ist für die völlige Selbstverständlichkeit, dass da ein Austausch ist über Kulturen. Wir haben da immer mehr Ethnien, die sich vermischen, nur schon dort Ehe. Auch da, man kann es gut oder schlecht finden, aber es ist eine Realität. Und ich fürchte da überhaupt nicht.
Meine Anschlussfrage jetzt im Zusammenhang mit dieser Definition von Integration ist, Was haben die Schulen, oder haben die Schulen in dieser speziellen Frage eine besondere Verantwortung, einen besonderen gesellschaftlichen, sozialen Anspruch zu erfüllen? Haben die Schulen da eine spezielle Aufgabe?
Oh ja, da glaube ich sehr. Ich meine, die Schulen, die Realitäten, die ich auch monatlich bei meinen ausgedehnten Schulbesuchen sehe, wo ja viele auch ja, Kinder mit Migrationshintergrund sind und wo ich sehe, eins zu eins, wie das abläuft, da hat die Schule eine riesen Chance und eine Aufgabe, um das zu machen. Vielmal sind die Eltern ja ein bisschen die Schwierigkeiten, dass man bei den Eltern manchmal ein bisschen die Offenheit gegenüber der neuen Kultur, auch gegenüber notabene der Sprache, ein bisschen vermisst. Da haben die Kinder übrigens manchmal ganz gute Funktionen.
Sie meinen die Eltern von den Fremdländischen,
die vielleicht eher in ihrer Gruppe sind, sich eher ein bisschen abschotten, vielleicht auch aus gewissen Hemmungen, Ängsten gegenüber der neuen Kultur. Das mag sein, da müssen die Leute, die in unser Land gekommen sind, auch ein bisschen erzählen. Kinder erlebe ich vielmals als gute Brückenbauer, die dann die Eltern auch ein bisschen anführen. Über die Schule, das ist auch eine Drehscheibe, eine Plattform, eine Begegnungsplattform. Und da gibt es viel auch Elternabendveranstaltungen, auch interkulturelle Wochen und so weiter. Und das ist eine Chance. Also das ist sehr wohl Integration. Und dann darf ich sicher auch gerade noch aus aktuellem Anlass sagen, Lehrplan 21 lässt grüssen, oder? Wir haben dort innen ganz klare Botschaften in den Fachbereich hin, also zum Beispiel Religion, Ethik, Gemeinschaft, ist Integration ein wesentlicher Teil. Und auch in den fächerübergreifenden Bereich, also wo es darum geht, fachübergreifende Kompetenzen bei den Kindern anzubringen. Dort ist natürlich das Verständnis gegenüber anderen Kulturen, Religionen, wo übrigens auch ganz wichtige Gesetze, wo wir hoffentlich noch drauf kommen, wenn ich an die UNO-Charta, an die Bundesverfassung denke, dann ist da ganz klar, dass dort die Schule eine wesentliche Aufgabe übernimmt.
Frau Kellermessali, die Schweiz hat ja so ein Credo entwickelt in den vergangenen Jahren, fordern und fördern. Also Menschen, die in unser Land kommen, die unterstützt man, dass sie sich eben möglichst gut integrieren und man verlangt von ihnen aber jetzt zum Beispiel eben auch, dass sie die Sprache lernen. Haben Sie das Gefühl, die Schweiz macht genug, macht zu wenig in die eine Richtung, sie fordert zu viel und fördert zu wenig oder fördert zu viel und fordert zu wenig? Wie schätzen Sie das ein? Sie kennen das so ein bisschen, Sie haben so ein bisschen die Optik von beiden Seiten. Sie haben eine andere Herkunft und sind aber doch sehr stark verwurzelt. Wie schätzen Sie das ein?
Also nach meiner Einschätzung hat ein Wandel stattgefunden. Vielleicht in den letzten, ich würde sagen, in den letzten 7-8 Jahren, so gefühlsmässig. Früher hat man vor allem gefördert. Mhm. Ich war selber in verschiedenen Gremien, die eben gefördert haben. Von Deutschunterricht zu Frauen begleiten, die nicht reden können, zum Arzt und so weiter. Also jene Sachen habe ich da voll mitgemacht. Und irgendwann ist, dünkt mir, hat man gemerkt, dass es nicht geht, nur zu fördern. Weil das Fördern, das ist wie ein Kind, oder? Wo man einfach so mit Geschenken überhäuft und mit der Zeit weiss das gar nicht mehr, was es da alles eigentlich überkommt. Oder? Und dann ist eben das Fordern eigentlich Thema geworden, also zumindest im Kanton Zürich. Und ist schon salonfähig geworden, dünkt mir, weil vorher ist es schon fast ein bisschen verpönt gewesen, um zu sagen, man muss mehr fordern, oder? Mhm. Gerade eben Eltern rausholen aus der Einsamkeit und sie zwingen, um einen Deutschkurs zu machen, dass sie eben selbstständig einkaufen und selbstständig können kommunizieren mit den Leuten, oder? Oder selber ein Billett rauslassen im Tram und all diese Sachen.
Also man hat es fast ein bisschen verhätschelt.
Ja, das dünkt mich. Ja.
Nicht an die Selbstverantwortung.
Genau.
Das ist heute anders.
Es ist anders.
Ist das besser, finden Sie? Ist das jetzt ein Ausgleich zwischen Fordern und Fördern? Oder müsste es dort noch mehr verlangen?
Ich glaube, wir sind so in einem Prozess. Es ist sicher gut, wenn man mehr fördert, weil das fordert. Weil das Fordern, was heisst das eigentlich? Es heisst, der andere auch ernst nehmen, daran glauben, dass er etwas kann, unabhängig von mir, also dass er etwas Stand bringt, ihn ermutigen, also wirklich Empowerment machen, oder? Ermutigen, dass er selbst in einem völlig neuen Umfeld, sprachlich und kulturell, selbstständig kann sein oder zum Teil auch werden, weil man muss jetzt die Sachen nicht verschönern. Es gibt sehr viele Frauen, die zur Unselbstständigkeit eigentlich quasi wie sagen wir, dressiert sind, also wo ihre Männer nicht dulden, dass sie rausgehen. Es gibt über das Filme und so weiter. Also dass ja, das gewisse, gerade muslimische Männer, die fundamentalistisch eingestellt sind, dass sie es eigentlich nicht für nötig halten, dass die Frau voraus sich selbstständig kann helfen, sondern er macht alles und die Frau ist daheim. Und gegen solche Sachen muss man manchmal eben auch ankämpfen, indem man fordert.
Das
gerade
ist
vom Mann, oder?
Vom Kopf, ja. Wo wir dann gerade genau drauf kommen. Sie sind von der FDP, habe ich glaube noch verschwiegen, Herr Amsler. Ja. Sie haben auch.
Solange Sie nicht sagen, was da für eine Partei, dann ist gut.
Ja, ich weiss es gerade knapp. Nein, Sie sind. Denke ich auch, stehen klar hinter dem Credo fördern und fordern. Ist das richtig? Würden Sie das so auch etwas einschätzen als Regierungsmitglied?
Ja, man muss aufpassen. Fordern und fördern ist also fast zu einem Modebegriff geworden. Nicht gerade wie Nachhaltigkeit, aber wir brauchen da in der Schule natürlich ganz stark. Ja. Also wenn es um Beurteilung geht, dann haben wir ja den Slogan beurteilen und fördern. Es ist klar, dass wir in der Schule fordern und fördern, oder? Kind.
Sowieso.
Verlangen wir etwas, da wollen wir Leistungen haben, ja, aber wir fördern auch ganz gezielt auch individuelles Kind. Und jetzt, wenn wir aufs Thema gehen, von eben Integration, von der Kopftuchdebatten und so weiter, ich bin ein klarer Verfechter von gewissem Förderanteil. Also das, glaube ich, dürfen wir erwarten von Leuten, die zu Gast sind in unserem Land, die hierher kommen, da Arbeitsstelle, Wohnstelle finden, was ich sehr begrüsse. Hilft übrigens auch unserer Wirtschaft, das muss man immer wieder deutlich sagen. Wir werden ein grosses demografisches Problem haben in den nächsten Jahren, da sind wir auf gewisse Zuwanderung angewiesen. Und da fordere ich aber, dass die Leute, so wie ich es eingangs gesagt habe, sich auch integrieren. Dass sie sich kümmern, dass sie sich eingehen, dass sie mitmachen. Nochmal, ohne sich selber müssen zu verlügen. Sie können sich mit ihrem auch eingeben. Und fördern heisst auch, vor allem jetzt ein paar Beispiele diskutiert, dass wir selber ja auch gute Angebote haben. Es gibt Integrationskurse, es gibt Sprachkurse, es gibt Elterngruppen. Da sind die Schulen übrigens sehr aktiv. Die Schulen selber haben auch ein Interesse, dass die Eltern aus fernen Ländern sich da schnell auch akklimatisieren, sich auch im Schulsystem ein bisschen anfangen auszukennen, weil der Kontakt ist stetig. Da hat es Elterngespräche, da gibt es gewisse Kontakt, wo es nur zum Guten ist, wenn man, jetzt sind wir wieder beim Stichwort kommunizieren, oder? Wenn man einen versteht und kann auf Augenhöhe miteinander reden.
Also die Schule ist so quasi der Kit für eine gute Integration, Basis, damit die Gesellschaft nachher gut.
Ja, selbstverständlich. Ja. Schauen Sie, die Schule, das ist ein extrem Schmiermittel von dieser Gesellschaft. Und das macht mich auch froh und ich bin glücklich über das.
Hat sie eine grosse Verantwortung?
Ja klar, jeder ist in die Schule gegangen, sie sind auch in die Schule, ich auch, und da kann jeder mitreden und das ist ein Integrationspunkt, das ist ein Schmelzpunkt, ein Schmelztiegel von der Gesellschaft. Da kann jeder mitreden, jeder ist mal gewesen, jeder hat vielleicht gute oder auch mal ein schlechtere Erlebnis gehabt. Und darum sage ich, ist auch für die Integration, für das Zusammenkommen von den Menschen in diesem Land, ist das ganz ein wichtiger Punkt. Migros oder Gas? Aber
gerade so.
Darf ich noch schnell etwas darauf sagen? Ja, es stört mich, wenn Herr Amsler sagt, die Schule ist ein gutes Schmiermittel. Ich finde es ein bisschen despektierlich, weil nach meinem Dünken ist die Schule die eigentliche Basis von jeder Gesellschaft. Also die Schule ist so entscheidend.
Das sagt Herr Amsler eigentlich
auch. Das unterschreibe ich
voll. Ja, aber ich wollte sagen, gerade im Zusammenhang mit Integration ist die Schule einfach das Zentrum von jeder Frage. Weil Kinder in diesem Alter, also in diesem jungen Alter, genau dann offen sind für die Aufnahme von Werten, die nachher wichtig sind, die nachher tragend sind in der Gesellschaft. Weil sie dort etwas mitnehmen, wo das Leben lang wird wirken. Dort kommen sie ihre Bilder, dort entstehen ihre Bilder, ihre inneren Bilder von Rollen zum Beispiel. Was ist ein Mann, was ist eine Frau? Das ist ein zentrales Thema in der Integration, gerade im Zusammenhang mit den Muslimen. Was ist ein Bürger? Wie kann ich Verantwortung übernehmen, auch für die Gesellschaft. Dort sollte man, ich sage jetzt im Idealfall, es ist leider nicht allen Schulen so, ich war selber auch Lehrerin gewesen, im Idealfall sollte in der Schule sehr früh eigentlich den Kindern beigebracht werden, was Zivilcourage ist, zum Beispiel.
Da hat die Schule aber grosse Aufgaben.
Ja, ich denke, das Ideal muss man haben, ja. Weil es ist in der Schule, dass die künftigen Bürger eigentlich geprägt werden für das Leben lang. Also jeder von uns ist irgendwann geprägt worden im Kindesalter von etwas und an das erinnert er sich heute noch und wird sich daran erinnern, bis er stirbt. Also, weil das ist so eine prägende Zeit, oder?
Jetzt aber gleich einmal, um in die Kopftuchdiskussion einzusteigen. Jetzt, ich habe kürzlich ein Interview gemacht mit einer Familie aus Somalia. Die sind da geflüchtet. Die Mutter hat den Mann im Krieg verloren, den Vater im Krieg verloren, den Brüder im Krieg verloren. Sie selber hat es mit dem Kind in die Schweiz geschafft. Sie ist sehr traumatisiert und kommt da hin und sagt, um Himmels Willen, ich kämpfe ums Überleben und ihr streitet euch hier um ein Stück Stoff.
Das ist das Grund.
Frau Kellermessali, was sagen Sie so einer
Frage? Ich sage erstens mal, das ist euch, das ist, oder euch allen, das ist das Grunddilemma von dieser Diskussion überhaupt. Das ist das Grunddilemma, dass wir in dieser wohlhabenden Schweiz häufig müssen oder tue, über Themen reden, ich hätte auch gerne über ein anderes Thema geredet, aber über Themen reden, die eigentlich anderen Ländern als Luxusthemen erscheinen, weil sie mit der Existenz zu kämpfen haben, weil sie haben nicht genug zu essen, sie sind Gewalt ausgesetzt, Krieg ausgesetzt. Das ist ein Grunddilemma.
Überzeugen Sie uns davon, warum das kein Luxusthema ist?
Ich weiß nicht, ob ich da bin, um euch zu überzeugen, aber wenn es ein bisschen wie soll ich sagen, Anstoß gibt zum Denken, dann bin ich schon zufrieden. Ich wollte einfach sagen, wenn man heute die Welt ein bisschen anschaut und gerade das, was in den islamisch-arabischen Ländern passiert, der sogenannte Frühling, ich bin auch dort engagiert, ich bin erst gerade zurückgekommen.
Ja, von Tunesien.
Von Tunesien. Und wenn ich sehe, was dort für Debatten geführt werden, gerade durch Frauen, wo, also in Tunesien sind Frauen sehr stark, traditionell, oder? Dort wird jetzt gefordert, kein Kopftuch. Es wird gefordert von diesen, ja, von dieser islamistisch geprägten Übergangsregierung, die jetzt an der Macht ist. Es gibt Demonstrationen gegen den Niqab, also Ganzkörperverhüllung. Es gibt Demonstrationen gegen Kindergärten, wo kleine Kinder, also Mädchen und Buben, indoktrinieren, oder? Sogenannte Koranschulen. Ich wollte einfach sagen, natürlich ist es immer relativ, woher man redet und mit welchem Rucksack das man redet. Und ich verstehe jetzt eine Frau, die in Somalia dem Horror ausgesetzt ist worden, ich würde auch mit ihr anders reden. Und trotzdem halte ich fest an die Forderung, dass es einfach, wie soll ich sagen, dass das Kopftuch erstens kein religiöses Gebot ist. Es gibt nie im Koran eine Stelle, die von der Frau verlangt, ihre Haare zu bedecken.
Gut, ja.
Das ist ein Mythos.
Aber es gibt Frauen, die hier in der Schweiz sind und sagen, ich trage ein Kopftuch, weil es mir gefällt, weil ich das will, weil ich mich gewöhnt bin, weil ich mich nackt fühle, ohne. Was sagen Sie denn denen? Auch wenn es jetzt vielleicht im Koran so nicht vorgeschrieben ist.
Schau, das ist, ich finde, grundsätzlich ist jeder frei, sich so anzulegen, wenn er will, grundsätzlich. Aber es wird ja dort störend, wo es im Namen von einer Religion gemacht wird. Gerade das Kopftuch ist so extrem heute in unserer Zeit auf den Islam fokussiert, was eigentlich historisch oft völlig falsch ist, weil es ist, das Kopftuch ist ein Topos aus der Antike und ist auch im Judentum zu finden und ist auch im Christentum zu finden, bei den Nonnen in der Kirche. Und beim Islam ist es einfach geblieben hängen und ist, und das ist vielleicht das Störende daran, ist einfach in den letzten Jahren im Verlauf von dieser Welle von Islamismus, die jetzt hergerollt ist, ist es einfach zum politischen Emblem geworden. Es ist einfach politisch aufgeladen und das ist ja das Problem daran. Es ist nicht einfach André Hepburn, der einfach ein Tüchli so anhat und es ist auch nicht eure Grossmutter im Tessin, die einfach den Kopf zudeckt hat, sondern es ist ein Zeichen geworden für ein politisches Statement. Und so erlebt man das so jetzt zum Beispiel in Tunesien.
Mhm. Ein politisches Statement, das schon die kleinen Mädchen bei Ihnen in der Schule mit sich herumtragen. Was sagen Sie da dazu?
Was Sie ganz sicher nicht werden hören von mir, und für das bin ich auch nicht da, ich werde ganz sicher nicht den Koran anfangen auslegen und über den Islam debattieren. Ich bin nicht Imam, ich bin nicht Theologe, sondern ich bin Pädagoge. Und das ist mein Ansatz. Ich sage einfach ganz klar, jedes Kind hat Recht auf Bildung. Das ist völlig unverhandelbar. Das ist das Oberstoppen für mich als Pädagoge. Und da ist mir gleich, ob ein Kind so ein Tuch auf dem Kopf hat. Ich wollte dem Kind einfach in die Augen schauen, als Pädagoge.
Also
und
da muss
gewährleisten, dass Burka ist völlig No-Go. Ja. Ich bin auch sehr einverstanden, da können wir nachher auch noch reden, alle Leute, die in der Öffentlichkeit tätig sind, Lehrerinnen, Polizisten, Leute am Verwaltungsschalter, kein Thema für mich, dass die kein Kopftuch tragen dürfen oder kein Burka sowieso. Wir müssen ein bisschen aufpassen, wenn wir diskutieren.
Genau, Burka, ja Kopftuch ist immer ein bisschen hin und her. Hat, dass Lehrer nicht dürfen mit Kopftuch.
Da kommen wir vielleicht noch drauf, aber das ist eigentlich so ein bisschen mein Ansatz. Und darum werde ich jetzt da nicht fighten und kämpfen mit der Frau Keller über politische Ausstrahlung und was für eine Bewegung hat mit dem Islam, die politische Botschaft mit dem Kopftuch. Für mich ist völlig klar, wenn wir die Bundesverfassung anschauen, Artikel 15, Glaubens- und Gewissensfreiheit, Religionsfreiheit, dann ist für mich sonnenklar, wenn jemand jetzt ein Käppli da oben trägt oder ein Kopftuch als Zeichen von seiner religiösen Zugehörigkeit, dann muss ich da nicht hinterfragen, ob jetzt da Druck ist oder ob der da wirklich will oder so, das interessiert mich nicht, das ist seine Freiheit.
Ich wenn jemand Ihnen sagt, Sie tun da Vorschub leisten, der Unterdrückung von der Frau, was sagen Sie denn so jemandem?
Auch da muss man natürlich auch hinterfragen. Also ich meine, ich kann Ihnen ganz klar sagen, Frau Landolt, unsere Lehrerinnen und Lehrer reden sehr nachher mit diesen Mädchen und mit diesen Betroffenen und wollen natürlich auch ein bisschen herausfinden, ist da wirklich Druck dahinter und so. Ich glaube einfach, es ist kein Thema. Ich muss Ihnen sagen, in meinem Kanton kommt mir nie und nimmer irgend da als Thema entgegen. Das sind ja auch ganz wenig und natürlich nimmt es vielleicht eher zu, durch die Vermischung von der Religion. Aber ich bitte einfach da um mehr Gelassenheit und um Ruhe. Ich glaube nicht, dass wir wegen einem Kopftuch den Untergang von unserem Abendland und von der Schule vor allem haben. Und dann nochmal, ich will, dass alle Kinder können in die Schule können. Da sind wir stolz in unserem Land, da werden wir da Alböden machen. Und wer bei uns Gast ist und eine Aufenthaltsbewilligung hat, der kann in die Schule, das ist völlig klar.
Schon Fuss ist ja vor allem der Schwimmdispense mal ein Thema gewesen, vor ein paar
Jahren.
Gibt es jetzt ein Bundesgerichtsurteil?
Bundesgericht und hat dann den Europäischen Menschenrechtshof bestätigt. Das war ein Präzedenzfall gewesen. Sie haben ja vielleicht mitbekommen, dass jetzt im Kanton Basel wieder ein neuer Fall war und der ist ausgelöst worden durch eine Familie, die ein Kind nicht hat will, in gleichgeschlechtlichen Schwimmunterricht schicken, also eine muslimische Familie in Schaffhausen. Ja. Mhm. Das ist bei uns so. Wir tun nicht trennen Mädchen, Buben im Schwimmen. Und da haben wir ganz klar eine harte Linie gefahren, haben gesagt, beim Schwimmen ist kein Pardon, da geht es um Sicherheit, da geht es um ein ganz wichtiges Kulturgut lernen. Da müssen alle Kinder, da gibt es keine Dispens aus religiösen Gründen und haben also eigentlich eine Art die Integrations- oder Schul- oder Sicherheitsgedanken, wenn ich jetzt das so darf sagen, über die Religionsfreiheit gestellt. Da ist vielleicht im ersten Moment bei den einen schräg angekommen, hat Bundesgericht klar so beurteilt und nachher auch, ja, genau, und nachher auch Strasbourg hat das auch bestätigt.
Frau Keller? Ja, ich würde einfach sagen, es beißt sich in Schwanz, oder? Ein Mädchen oder eine junge Frau tolerieren mit einem Kopftuch im Klassenzimmer, aber gleichzeitig verlangen, dass sie in Schwimmunterricht geht, gleichgeschlechtlich.
Ist das aus Ihrer Sicht die gleiche Ausgangslage?
Nein, das ist eben ein Widerspruch. Warum? Weil in beiden Fällen geht es um den Körper von dieser jungen Frau oder von diesem Mädchen. Im ersten Fall, also Kopf bedecken, das heisst, ich weiss, dass ihr euch nicht so gerne jetzt mit dem befasst, Herr Amsler, aber ihr müsst jetzt ganz kurz, im ersten Fall heisst es einfach, das Mädchen wird so, wie soll ich sagen, vorbereitet, dass sie sich quasi für einen Teil von ihrem Körper schämen muss. Sie hat ihre Haare nicht zu zeigen. Das heisst, das ist so gewollt von daheim meistens, dass man sagt, man muss die Mädchen, die junge Frau darauf vorbereiten, dass sie sich keusch und sittsam verhalten. Das ist die eine Botschaft. Und das andere zusammen wollen, jetzt so ein Mädchen wollen unbedingt zusammen schwimmen mit Buben, das geht gar nicht, weil der Körper von der jungen Frau ist eigentlich schon mal markiert worden. Wie soll sie jetzt noch quasi total enthüllt oder im Bikini oder im Badkleid mit den Buben sollen? Das geht nicht. Man kann nicht das eine tolerieren und das andere gut heißen. Das geht nicht.
Das kann man sehr gut. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist null Problem, Frau Keller. Ich meine, ich habe schon mal gesagt, in der Schule, da geht es nicht ums Überleben. Da kann man über durch, da kann ich gleich Mathematik und Deutsch machen. Im Schwimmen, das wissen Sie ja, und da hat es auch Kinder in meinem Kanton, die Bikini tragen. Das ist null Problem, natürlich.
Das ist also ganz
natürlich muss die Lehrerin oder der Lehrer das auch mit der Klasse entsprechend ein bisschen besprechen, weil das ist ein bisschen ungewohnt bei uns, wenn plötzlich ein Mädchen halt in so einem ganzen Körperanzug, Badeanzug da ist. Aber ich muss Ihnen sagen, das ist null Problem. Aber nochmal, es ist in dem Bundesgerichtsurteil um eine Dispens gegangen. Um eine Dispens von einem Bub, weil der einfach nicht hat dürfen, da mit Mädchen und so weiter zusammen baden. Und da ist einfach klar ein No-Go gewesen. Also dort ist gar nicht um irgendwie um Mädchenfall gegangen. Und
aber um
da sage ich, da geht es ums Überleben. Das ist eine Kulturtechnik. Da weiche ich keinen Millimeter ab. Da muss jedes Kind im Kanton schon von außen können schwimmen. Und da lasse ich nicht einmal verhandeln.
Ich verstehe das verstehe ich sehr gut. Aber ich bin völlig gegen den Burkini. Total dagegen. Und ich bin nicht die Einzige. Wir sind sehr viele, die gegen das Thema Burkini sind. Warum? Weil dort wieder ein Bild von der Frau dahinter steckt. Wir müssen uns fragen, für was steht jetzt so eine Burkini?
Die Haltung aber, Frau Keller, die nehme ich Ihnen nicht weg. Da finde ich okay, dass Sie die Haltung haben. Ich weiss ja, dass Sie als Hauptbotschaft auch drum gegen das Kopftuch sind, weil Sie da wollen auch mit dem Werb von der Frauen und so weiter. Da kommentiere ich gar nicht. Da habe ich überhaupt kein
Wieso
Problem.
Wieso kommentiert ihr das nicht?
Ja, weil ich kein Problem mit dieser Haltung von Ihnen habe. Ich finde einfach, für mich ist es kein Problem. Und jede Frau muss schlussendlich selber entscheiden, ob sie da auf Druck macht oder ob sie da freiwillig macht. Sie wissen, ganz viel tragen keine Kopftücher. Da ist auch Realität. Aber wir müssen doch unserer aufgeklärten Kultur müssen wir doch zulassen, wenn jemand aus freien Stück oder halt auch jetzt Familie so macht, den Kopf durchdreht. Und wegen dem müssen wir es doch nicht aus der Schule ausschließen.
Jetzt ist ja der Unterschied, bei Schwimmdispens hat es ein Gerichtsurteil gegeben. Also Bundesgericht hat entschieden, alle müssen Schwimmunterricht nehmen, auch aus Sicherheitsgründen. Oder? Beim Kopftuch ist es ja so, dass es eben nicht um Sicherheitsfragen geht. Mathe lernen kann man genauso mit einem Kopftuch, sagen jetzt so die einen, oder die meisten. Was aber noch fehlt, ist, das Bundesgericht hat ja gerade im Kanton Thurgau ein Urteil bestätigt, dass ein Kopftuch erlaubt sein muss. Allerdings hat sich, glaube ich, das Bundesgericht noch nicht abschliessend das Ganze beurteilt. Es hat noch nicht entschieden, ob das jetzt ein massiver Eingriff ist in Glaubens- und Religionsfreiheit.
Genau.
Der Entscheid ist noch so ein bisschen offen. Es bräuchte wahrscheinlich wenn einmal neue Streitfeld, um dem noch ein bisschen genauer auf den Grund zu gehen. Was ist denn jetzt eigentlich das Kopftuchverbot? Greift das in Glaubensfreiheit oder ist das einfach ein Grundrecht auf freie Kleiderwahl? Da sind wir ja auch noch nicht so ganz einig, was jetzt da genau tangiert wird, oder?
Also selbst freie Kleiderwahl, oder? Was ist das? Oder?
Ein Grundrecht?
Ja, es ist sicher ein Grundrecht, dass sich jeder kann anlegen wie ein Wort, grundsätzlich. Aber auch das Grundrecht ist nicht unbeschränkt. Das heisst, was ist eigentlich das Ziel? Oder? Das Ziel ist einfach, dass man eine Gesellschaft hat, die sich eigentlich nicht, wie soll ich sagen, ja, wo friedlich interagiert. Also wenn ich merke, mein Nachbar stört, dass ich im Pyjama rumlaufe, oder? Dann probiere ich das in der Regel, oder? In der Regel probiere ich mir das zu vermeiden, oder? Weil es gibt ja auch noch die ungesprochenen Gesetze, oder? Damit eine Gesellschaft relativ harmonisch kann, zusammenleben kann. Und das muss man auch berücksichtigen. Es ist nicht so, dass die Freiheit, sich anzulegen können, wie man will, unbeschränkt ist. Und zur Religionsfreiheit möchte ich einfach sagen, aus meiner Sicht ist es nicht ein religiöses Recht, können ein Kopftuch zu tragen. Gerade weil es eben im Koran nie steht. Und das ist ein Element, das eigentlich Fundamentalisten am Leben erhalten haben, wo ich, wie vorhin schon gesagt, sehr weit zurückgeht, also vorislamisch ist. Und heute wird das häufig einfach gebraucht oder von Frauen verlangt, gerade um sie eben markieren, oder? Und häufig tut man übrigens den Mädchen, kaum haben sie die erste Mens, müssen sie schon das Kopftuch tragen. Das ist eine Markierung, dass ihr Körper quasi geschlechtsreif ist worden. Und all die Fragen, oder, die hinter dem Kopftuch sind, die sind vielfältig. Die sind vielfältig. Und die sie verteidigen, berufen sich immer auf die Religionsfreiheit.
Eben, und das ist schon offenbar umstritten. Sie berufen sich jetzt auch, also sie erlauben das Kopftuch basierend auf dem Glauben, von der Glaubensfreiheit. Frau Kella Messali sagt, aber das hat gar nichts mit dem Glauben zu tun.
Ja, eben, jetzt sind wir wieder beim Thema. Ich kommentiere das nicht, weil dann müsste ich ja etwas in Abrede stellen, was sie so definiert, was sie auch völlig recht hat, um das so auszulegen. Ich habe ja Pädagogik gebracht. Ich will einfach noch zu den Kleidern sagen. Das muss man noch ein bisschen öffnen. Ich kann das auch von der Schule sagen. Natürlich ist Kleider immer wieder ein Thema.
Eben, aber ganz grundsätzlich.
Genau. Ich glaube, wir haben Konsens, dass das eigentlich mal ein Grundrecht ist, dass jeder, der da jetzt in dieser Coalmine-Bar sitzt, so darf angelegt sein, wenn er will oder sie will. In der Schule greifen wir dort ein, das ist völlig klar an unseren Vorschriften in der Schulordnung notabene, wo wir haben, wenn Slogans auf dem Liebli sind, wo klar antisemitisch oder irgendwie verletzend oder politisch heikel sind, oder Bauchfreistarre, das wissen Sie, im Sommer ist das manchmal ein Thema, da muss man manchmal ein bisschen alle sich gegenseitig voreinander schützen, dort gibt es klare Regeln, aber sonst ist das nicht vorgeschrieben. Wir haben auch Pönker in der Schule mit Irokesenschnitt vor, da schauen wir schon am Anfang komisch, wenn ich in eine Klasse komme und einen da mit einem blauen Kamm sitzt.
Aber das darf er.
Ja, das darf er. Da hat der Erziehungsdirektor überhaupt nichts dagegen.
Okay. Das war früher vielleicht auch mal anders gewesen. Eben im Kanton Schaffhausen.
Wir müssen mit den Eltern vielleicht mal reden, was die sagen.
Im Kanton Schaffhausen hat es jetzt bezüglich Kopftuch noch keinen Fall gegeben, kann sich aber mal ändern, oder? Genau. Kanton St. Gallen. Dort hat es ja so Fälle gegeben, das ist ja genau das, was den letzten Frühling medial ein bisschen Furore gemacht hat, die zwei somalischen Mädchen, wo man aus dem Unterricht suspendiert hat, weil sie das Kopftuch haben wollen, unbedingt tragen. Man hat das wieder rückgängig machen müssen, aber der Kanton St. Gallen, also der Regierungsrat, ist SVP-Erziehungsdirektor Stefan Köliker, quasi Ihren Kollegen,
genau.
Und der hat in einem Kreisschreiben quasi, er hat nicht gerade das Kopfbedeckungsverbot erlassen, aber das als zulässig deklariert. Haben Sie das Gefühl, der Kanton St. Gallen ist da zu weit gegangen?
Wissen Sie, ich da generell nie Entscheidungen von meinen Kolleginnen oder Kollegen kommentieren.
Aber Sie sind der Präsident von der Kanton.
Ich kann nur sagen, ich hätte es völlig anders gemacht. Okay. Ich gebe es mal so als Antwort. Es ist klar, dass da natürlich schon heikel ist, wenn jetzt Kantone meinen, sie können jeder für sich jetzt irgendwie so Regelungen treffen und sie können warten darauf, wie auf Samen in der Kirche. Es wird einzelne Vorstöße in den kantonalen Parlament geben, gleich wie zur Sprachendebatte, dass allenfalls ein Kopftuchverbot an Schulen durch Vorstöße gefordert wird. Das kann man schon machen, aber ich muss Ihnen sagen, staatsrechtlich höchst bedenklich. Ich bin völlig überzeugt, dass unser Parlament, und da meine ich jetzt die Damen und Herren nationalen Ständeräte in Bern, die werden dem gar nicht können zustimmen. Das ist verfassungswidrig. Da wird es auch Bundesgerichtsurteil geben. Das ist gar nicht möglich, wenn man wirklich Gesetzgebung anschaut, wenn man auch notabene eben Bundesverfassung Artikel 15 anschaut. Das wird müssen rückgängig gemacht werden. Man kann jetzt sich schon empören und anfangen, Kopftücher verhindern, aber da ist ganz sicher der falsche Weg. Nochmal, über allem in der Schulwelt steht das Recht auf Bildung und da werde ich durch alle Böden verteidigen und da lasse ich keinen Millimeter mich abbringen von dem Weg.
Frau Kella-Messali, wären Sie dafür, dass man so ein Verbot erlässt? In den Parlamenten, in den Kantonen oder sogar auf nationaler Ebene?
Ja. Und zwar aus diesen Gründen, wie ich vorhin gesagt habe. Ich habe auch den Entscheid vom Kanton St. Gallen begrüßt, weil ich kenne selber junge Frauen, also Mädchen, die müssen das Kopftuch tragen und die eigentlich liebend gern das Kopftuch würden ablegen. Und diesen Aspekt muss man auch sehen. Und ich finde...
Aber Sie haben gehört, was die beiden Mädchen gesagt haben. Das haben Sie schon gehört,
ja.
Die beiden Somalia-Mädchen.
Ich will nur mal schnell den Gedanken fertig machen. Ich finde, die öffentliche Schule hat das Recht, so etwas wie eine Kleiderordnung auch zu verlangen.
Aber Sie nehmen in Kauf, dass die Mädchen dann daheim bleiben?
Nein, das muss nicht sein. Mir ist auch das Recht auf Bildung sehr teuer. Oder? Also, es ist nicht so. Ich finde, eine öffentliche Schule hat das Recht, gewisse Standards punkto Anlegung zu verlangen. Und warum? Es wäre auch eine Ermutigung für sehr viele junge Mädchen, weil es geht meistens um Mädchen, um es wagen, eben ohne Kopftuch zu sein und diese Erfahrung schon mal zu machen. Und statt immer einfach Angst zu haben vor Konflikt mit den Eltern, sollte man eben auch den Mut haben, mal einen Konflikt durchzustehen mit den Eltern und von den Eltern zu verlangen, dass eben die Mädchen nicht müssen ein Kopftuch tragen müssen, hier in der Schweiz.
Also es gibt oder? Nicht nur derjenige, die es freiwillig
und das wäre viel fruchtbarer, nach meinem Empfinden.
Sondern es gibt auch Mädchen, die froh wären, man würde ein Verbot aussprechen.
Ja,
das glaube ich. Da glaube ich der Frau Keller, das ist ganz sicher so. Schauen Sie, jetzt gehen wir wieder mal ganz auf die Flughöhe von den Jugendlichen. Die haben ihre Peer Group, die schauen einander die Sachen ab. Sie wissen all die Geschichten mit Modelabel und weiss nicht was. Und da bin ich überzeugt, dass es viele muslimische Mädchen in der Schweiz hat, die schlussendlich lieber würden das Kopftuch abtun. Aber vielleicht weniger, wie gesagt, von zu Hause aus der Druck da ist. Das mag sehr wohl sein, Frau Keller. Aber da muss ich nicht kommentieren. Das ist Sache der Eltern. Sie haben die Erziehungsgewalt. Ich kann sie höchstens überzeugen als Lehrer. Ich rede jetzt auch wieder als Pädagoge, dass ich im Elterngespräch sage, ich will Ihnen noch etwas sagen. Mir fällt auf, dass Ihre Tochter immer wieder auch sich äußert, dass sie den Kopf durch viel lieber abtun würde. Da kann ich mindestens als Botschaft sagen, aber mehr kann ich nicht machen.
Dort hört dann die soziale Verantwortung
da hört die Verantwortung auf. Es ist nicht Sache der Lehrer, die Eltern zu konvertieren. Ganz sicher nicht.
Nein, es ist nicht Ihre Sache, sie zu konvertieren, aber ich denke, und auch als Lehrerin haben wir eben soziale Verantwortung und die hört nicht einfach auf, wenn das Kind das Klassenzimmer verlassen hat, sondern als Lehrer hat man auch eine Bindung, eine Verbindlichkeit auch mit den Schülern und mich interessiert es, wenn der Schüler eine Sorge hat. Mich interessiert es auch, wie der Schüler daheim, wie es ihm geht daheim. Und wenn ich den Verdacht habe, dass da irgendein unguter Druck stattfindet, dann überschreite ich halt manchmal meine Verantwortungsgrenzen. Und es ist mir schon manchmal passiert, dass ich zu Eltern daheim bin und gesagt habe, also meine Meinung zu etwas gesagt habe, und zwar mit Erfolg. Und das hat mich,
bestärkt.
Ja, bestärkt, das auch immer wieder zu machen. Ich will nicht sagen, dass sie das von jedem verlangen, überhaupt nicht, weil jeder Mensch tickt anders. Aber mir macht es so Mut, dass es eben möglich ist, zu den Eltern zu gehen und sich eben dort auch zu engagieren und zu sagen, du lebst da in der Schweiz und es ist einfach nicht gut für deinen Sohn oder für deine Tochter, wenn sie in dem Punkt so ausgrenzt ist. Und ich glaube, das ist nicht eine Überschreitung von einer Linie oder von einer Verantwortung, wenn man so etwas macht. Ich kann es vor mir selber besser und leichter verantworten, als wenn ich nachher eine Schlagzeile im Blick lese, dass ein Vater seine Tochter umgebracht hat, weil sie sich westlich kleidet oder weil ihr Freund eben nicht Muslim ist. Und dann kann ich einfach ruhiger schlafen, wenn ich es so mache.
Da werde ich noch schnell reagieren. Also jetzt eben ohne religiöse Debatte zu machen, da bin ich auch ganz auf ihrer Linie. Religion hört dort auf für mich, wo es fundamentalistisch wird. Und irgendwo, Sie haben jetzt ein krasses Beispiel gesagt, das bis zum Tod führt. Ich meine, dort, wo Genitalverstümmelung ist, dort, wo der Heilige Krieg ist, da hört bei mir jegliches Verständnis auf. Das ist
meistens erst im Nachhinein, oder?
Ja, aber da muss ich Ihnen sagen, also da sind wir nicht voll in der Schweiz mit so, das ist wirklich absolut die Randerscheinung. Aber ich meine, wenn Gewalt ins Spiel kommt...
Was ist eine Randerscheinung?
Nein, ich sage jetzt nochmal, Frau Keller, wir haben ganz viele sehr gut integrierte muslimische
Absolut.
Familien, wo ihre
ja.
Tochter ein Kopftuch trägt, mit Freude lernt, bestens integriert ist. Mhm. Das ist die grosse Mehrheit. Die Einzelfälle haben sie überall. Da hat es auch noch andere nie. Man muss nicht nur über die muslimischen Mitbürger reden. Aber ich sage einfach, nochmal, dort, wo es fundamentalistisch und extrem wird, dort hört bei mir auch jede
ja. Aber das ist ja genau der Ecke, wo Probleme macht. Es ist nicht die grosse Mehrheit, die super integriert ist, die Probleme macht. Probleme und Schlagzeilen kommen gerade von dieser Ecke.
Wo die Ecke ist am Wachsen, Tendenz steigend. Wie schätzen Sie den extremisten Ecken?
Ja, den lassen wir nicht zu in unserem Land. Da kann ich Ihnen gerade garantieren.
Den lässt ihr nicht zu. Aber ja, es gibt zum Beispiel den Islamischen Zentralrat von der Schweiz. Und das sind vor allem konvertierte Schweizer. Der Herr Illi ist aus Schaffhausen.
Ja, der wird sehr genau beobachtet.
Ich wollte euch nur sagen, es reicht mir nicht zu wissen, dass er beobachtet wird. Ich muss wirklich etwas loswerden heute Abend. Ich habe gerade heute Morgen einen Artikel gelesen in einer arabischen Zeitung, wo darüber berichtet, dass der Herr Blanchot, der ja aus Biel ist, also ein geborener Schweizer, der sich zum Islam bekennt hat, dass er auf Ägypten gegangen ist und dort mit einem extremistischen Fernsehsender ein Gespräch geführt hat, wo er eigentlich die ganze Schweizer Bevölkerung, inklusive Muslime in diesem Land, völlig diskreditiert und desavouiert, indem er Sachen erzählt, die überhaupt nicht stimmen und die Stimmung eigentlich gegen die Schweizer Bevölkerung, auch gegen uns Muslime, total aufheizt. Das ist der extremste Ecke. Und ich muss ehrlich sagen, mir macht das Sorgen, dass ein IZRS so frei kann schalten und walten.
Sie haben da Vertrauen in den Staat, dass
ja, absolut. Der Beobachter also, sonst,
das gar nicht kann.
Sonst hätte ich ein Problem, wenn ich da Vertrauen nicht hätte. Also ich meine, wir haben unsere ganz klaren Staatsgewalten, die einen hervorragenden Job machen. Wir haben einen Bundesnachrichtendienst, wir haben die Bundespolizei, wir haben die Polizei. Also da habe ich volles Vertrauen, dass wir da also nicht irgendwie unterwandert werden. Schauen Sie, man ist nie gefeit vor Ungemach und Terror. Schauen Sie die schlimmen Attentate an unserem Nachbarländer in den letzten Jahren. Man kann ja nur Holz anlangen, dass bei uns nichts Gravierendes passiert, wie in Madrid oder sonst irgendwo. Und bis jetzt haben wir das noch im Griff gehabt. Aber wir werden sehr wohl mit genauem Augenmass das müssen beobachten. Das ist schon klar, dass da nicht mehr aufkommt. Auch da bin ich ganz mit Ihnen einig. Das können wir nicht zulassen in unserer
mitteleuropäischen Welt. Ganz kurz, ich würde Sie nachher gerne bitten, auch wenn Sie Fragen haben oder Anregungen oder Bemerkungen an die beiden Persönlichkeiten da, können Sie sich nachher gerne einschalten. Ich würde noch gerne wissen, was macht Sie so sicher, dass die Kraft da am Wachsen ist? Also die extremistische Kraft oder sagen wir, der Islamische Zentralrat, Sie tun ja, die Gruppierung tut ja klar dementieren, dass sie Extremisten sind.
Ich sage nicht, dass sie am Wachsen ist. Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, dass es mir, es beschäftigt mich, dass so eine Gruppe, die so menschenfindliches Gedankengut verbreitet, so frei kann schalten und walten. Man weiss zum Beispiel, dass der Islamische Zentralrat Ansar al-Sharia unterstützt. Das ist eine extremistische Gruppe, die in Syrien sogenannte Rebellen darstellen. Und die gleiche Gruppe ist übrigens auch ein Problem in Libyen und die gleiche Gruppe ist auch ein Problem in Tunesien. Das ist eine salafistische Gruppe mit sehr gefährlichem Gedankengut. Und der Islamische Zentralrat der Schweiz hat Geld gesammelt in der Schweiz für diese Gruppe. Das ist auf einem Flug gestanden, offen, und es ist nichts passiert. Das macht mir einfach Sorgen, dass die Leute so frei so und so offen eigentlich etwas darstellen, das völlig gegen die Schweiz ist, völlig gegen die Werte hier in der Schweiz und überhaupt gegen Menschenrechte. Mhm.
Okay. Da bin ich einverstanden.
Vielleicht haben Sie Fragen, Bemerkungen, insbesondere was Kopftücher an den Schulen betrifft. Also das ist ein bisschen unser Thema. Also wir können natürlich auch ein bisschen abschweifen, aber das ist unser zentrales Thema. Ja, Moment, es kommt noch ein Mikrofon und Sie können sich nachher noch schnell... Wir sind im Radio, darum bin ich froh, wenn Sie sich kurz vorstellen.
Ist eingestellt, okay. Also, zuerst schnell... Es freut mich, dass in Schaffhausen die Welt noch so heil ist an der Schule. Meine Frau ist seit Jahrzehnten im Schuldienst im Kreis 5 in Zürich. Da sieht die Welt ein bisschen anders aus. Und wie es Frau Keller gesagt hat, es hat sich in den letzten 10 Jahren massiv verändert. Was sich auch verändert hat, und die Zahlen sind nicht von mir, sondern von der UNICEF, die Anzahl von genital verstümmelten Frauen hat sich in der Schweiz in den letzten 10 Jahren rund verdoppelt auf etwa 15'000. Also das ist nicht ein Problem, das nur fern von unserer Heimat ist. Ist klar, gesamthaft sind es etwa 150 Millionen. Und das ist wahrscheinlich etwas vom Schlimmsten, was man einem Menschen bzw. einer Frau antun kann. Und was eben auch interessant ist, wir reden jetzt vom Kopftuch, von einem Stückchen Stoff. Völlig banal. Aber das ist eben nicht das Thema. Das Thema ist, dass Kopftuch in diesem Kontext ist ein patriarchisches Machtinstrument zur Unterdrückung der Frau. Und es geht weiter. Wir haben die Forderung nach der Scharia, mindestens im Zivilrecht, wie England schon seit einigen Jahren hat, ganz klar ein Gesetz, das die Frauen benachteiligt. Wir haben Diskussionen um Burka. Entschuldigung, keine normale Frau würde so rumlaufen, wenn sie nicht indoktriniert und gezwungen wird. Ich hätte noch ganz viel zu sagen.
Danke vielmals. Wir nehmen das jetzt mal so auf. Vielleicht wird der Herr Omsler auf das etwas sagen, weil vielleicht ist ja vor allem auch Kritik jetzt gegen Ihre liberale Haltung gerichtet.
Nein, also das nehme ich sehr ernst. Und ich glaube, er spricht da ganz vielen Schweizerinnen und Schweizer, notabene auch mir, aus dem Herzen. Das ist eben genau der Bereich, wo ich Ihnen recht gebe. Das ist ein No-Go. Also ich meine, ich bin Vater von 3 Kindern. Genitalverstümmelung, das ist für mich jenseits von jedem Verständnis. Und scheinbar ist da gleich irgendein religiöser Hintergrund, den ich schlicht nicht verstehen kann. Aber nochmal, Religionsfreiheit, wenn da auch Teil ist, ja, was kann ich machen? In dem Land, wenn jetzt plötzlich ein Mädchen in meiner Klasse ist, wo ich weiss, das ist genitalverstümmelt, ja, ich kann darauf aufmerksam machen, ich kann mit dem Schulsozialarbeiter reden, ich kann, wie Sie es gesagt haben, mit Eltern reden. Das ist in der Tat ein Problem. Auch Burka, da gebe ich Ihnen völlig recht, eine normale Frau leitet das nicht an.
Aber ein Kopftuchverbot wäre dann vielleicht auch eine Signalwirkung, dass man gewisse Sachen aus dem Kulturkreis nicht toleriert?
Nein, nochmal, wir haben jetzt, glaube ich, er hat ja selber gesagt, über das Stückchen Stoff haben wir geredet. Und es geht dort um das Recht des Kindes in der Schule zu sein. Und es war dort ein Verbannungsentscheid im Kanton St. Gallen. Die sind der Schule verwiesen worden. Das ist für mich 50'000 Mal schlimmer als die Burka und zentralistische Islamrat. Das interessiert mich hin und vorne. Das ist eine andere Religion, wo ich ganz viel nicht verstand. Schlichtweg nicht verstand. Ich kann gar nicht alles verstehen. Ich bin Christ und da verstand ich und da lebe ich und da finde ich gut. Ich finde auch vieles im Islam. Ich habe auch Kollegen, die im Islam zugehen. Da habe ich überhaupt kein Problem. Aber da, wenn er sagt, da verstand ich selber nicht. Und nochmal, wir sind im Fokusthema Kopftuch und Bildung. Und da muss ich mich einfach für unsere Kinder wehren, wo ich will. Jedes Kind in diesem Land ist bei mir in der Schule. Punkt.
Ja.
Darf ich nur ganz kurz einen Einwand? Sie sagen, was kann ich da machen? Frankreich macht es uns vor. Und zwar in einer super Art. Wenn ein Verdacht besteht, seid ihr beispielsweise von der Schule, dann gehen die Leute zu diesen Eltern, reden mit denen. Und das Mädchen wird nachhängen. Vor allem, wenn es zum Beispiel...
Sie reden jetzt von der Genitalverstümmelung.
Genau, was man sollte in die Ferien ins Heim, in die Heimat. Dann wird den Eltern ganz klar gemacht, das Mädchen wird untersucht, wenn es zurückkommt. Und es werden Gefängnisstrafen, und zwar relativ harte Gefängnisstrafen, ausgesprochen. In der Schweiz haben wir erst 2 Urteile, eins im Zürich-Oberland und eins in Lausanne, Zürich-Oberland, 2 Jahre gegeben.
Frankreich kennt ja das Burka-Verbot. Belgien, Frankreich haben das eingeführt, wo man aber muss, eben, vielleicht kommen wir noch ganz kurz nachher auf das Detail, aber man weiss ja, dass in Frankreich das nicht so rund und super läuft mit der quasi Kontrolle und Büssung und das ist eine ganz schwierige Ausgangslage, also es ist nicht alles so einfach. Oder wenn Sie da vielleicht noch etwas sagen dazu?
Also zum Verbot vom Niqab. Oder?
Zum Beispiel, ja. Oder eben überhaupt die restriktiveren Länder, die da versuchen, Zeichen setzen, vielleicht in ihrem Sinn.
Gut, Frankreich hat natürlich ganz eine andere Situation als die Schweiz, oder? Also in Frankreich leben, so viel ich weiss, 10 Millionen Muslime aus all diesen ehemaligen Kolonien. Oder? Und Frankreich hat ein riesiges Problem, also eigentlich ein soziales Problem, gerade mit dieser Gruppe von Leuten, die halt jahrelang in der Banlieue sind geblieben, wo die Arbeitslosigkeit sehr hoch ist. Sie haben das Gefühl, dass sie ausgeschlossen sind worden vom wirtschaftlichen Erfolg oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob man jetzt noch über von Erfolg kann reden in Frankreich, weil es sieht gar nicht gut aus im Moment. Ich wollte einfach sagen, sie haben durch das Problem natürlich viel virulenter gehabt und haben es immer noch. Und es gibt immer wieder, ich finde grundsätzlich, das ist richtig, dass man das so handhabt, obwohl es hier und da sehr militante Burka-Trägerinnen gibt, die sogar sich nicht davor scheuchen, mit einem Polizisten Schlägerei anzufahren. Das gibt es so. Wo wirklich extrem militant auftreten. Und gerade so Geschichten, die der normale Schweizer vielleicht ein bisschen Angst bekommt davon, gerade so Geschichten zeigen, dass es eigentlich nicht um die Religionsfreiheit geht, sondern um ganz andere Sachen. Also die Burka ist so ein bisschen...
Status.
Ja, sie ist auch ein bisschen zum Protestinstrument geworden und so ist eben auch das Kopftuch geworden. Es ist ein Manifest, Protestzeichen gegen, ich weiß nicht, soziale Exklusion oder was auch immer, aber da müsste man den Fall, quasi jeden Fall einzeln näher anschauen. Aber für mich ist es mehr ein politisches Phänomen als ein religiöses.
Gibt es weitere Fragen?
Grüezi miteinander, ich heiße Baumann. Die Frage habe ich in der Arena gehört und jetzt möchte ich sie Ihnen noch kurz stellen. Buben haben doch immer so die Chappi und die mussten sie abziehen. Was haben sie denn dort, was sagen sie dort in der Schule? Also was ist Begründung? Willst du jetzt einfach das hören von ihnen?
Ich weiss, dass das immer wieder kommt. Das ist auch eine Image-Geschichte. Also meine Buben haben auch sie sind Skateboarder, meine beiden Buben, und die haben das gehabt. Das ist ein Style. Und da hat es Lehrerinnen und Lehrer, die dann sagen, während dem Unterricht tust du das Käppli ab. Ich muss Ihnen sagen, ich unterstütze das voll. Ich finde das gut, dass man da eine Vorschrift hat und sagt, im Unterricht hat man keine Käppli an. Das ist kein religiöses Symbol. Und jetzt sind wir wieder auf der ganz hohen gesetzlichen Ebene. Und da können Sie nicht vergleichen miteinander. Darum bin ich klar dafür. Übrigens auch bei mir, die HMS, hat niemand eine Käppli an. Wenn aber jemand zu Gast kommt, der muslimisch oder jüdisch das Kippa trägt, darf er das selbstverständlich abhalten.
Vorher haben Sie ja gesagt, Sie lösen sich nicht in die Religion, also Sie haben nichts mit dem zu tun. Und jetzt bringen Sie es doch. Also das Kopftuch hat doch etwas mit Religion zu tun.
Ja, das ist ein Zeichen von der Religion.
Für Sie? Doch.
Ja, also absolut.
Zu dem,
ja, okay. Ja, da achte ich als Zeichen, ja.
Ja, ja, ja. Das sehe ich ja so. Ja. Aber und das Käppi, das ist einfach
das jugendliche ist Religion. Mode. Das ist Mode.
Okay. Ja.
Gut. Style, Peer-Group, Skateboarder, Rapper.
Danke vielmals. Jetzt hat es noch ein Herr, der auch noch gerne etwas sagen oder fragen.
Mein Name ist Busenhardt. Ich unterstütze das erste Votum von dem Herrn und ich bin der Meinung, ich war vor 40 Jahren schon in muslimischen Ländern gewesen, und ich weiss, wie dort die Frauen unterdrückt werden. Und es ist ein Hohn im Grunde genommen, dass eben sehr viel von diesen extremistischen Bestrebungen sind eben, dass man auch, das haben sie ja klar und deutlich gesagt, sie wollen auch die Schweiz schlussendlich zu der Scharia zwingen und so weiter und unser Gesetz ändern. Und ich meine, da müssen wir schon vorsichtig sein.
Ich verstehe.
Und wenn ich's, ich meine, wie gesagt, die Kopftücher und solche Sachen, das ist für mich sicher wichtig, Aber das andere, was ich leider Gottes in den Journalisten viel zu wenig aufkommt, ist die Beschneidung der Frauen. Das ist etwas Grauenhaftes und Furchtbares. Und ich möchte den Herrn Amsler bitten, mit seinen Kollegen in der Schweiz zu schauen, dass man da viel mehr greift und sehr harte Strafen. Und ganz klar. Und ich finde das auch so.
Unterstütze ich voll.
Mal, da sind wir voll. Wieder bei dem Thema, ja, aber es ist wahrscheinlich nicht unbedingt ein Erziehungsdirektoren-Thema. Oder ist es
Körperverletzung, oder? Ich bin Mediziner, oder? Ja. Aber es ist richtig, das ist Körperverletzung, übelster Art. Und, ja, da.
Ja, jetzt, mal meine Frage, Sie sind ja Präsident von der Erziehungsdirektorenkonferenz. Gibt es übergreifend, kantonsübergreifend Bestrebungen, wie man, also man wartet ja jetzt vielleicht mal, bis mal ein Streitfall im Zusammenhang mit dem Kopftuch mal wirklich für die nationale Situation ein bisschen Klarheit schafft, aber sind auch unter den Erziehungsdirektoren Bestrebungen da, um eine einheitliche Lösung zu finden?
Also für Bildung gilt die kantonale Hoheit, da muss man sagen. Ich muss Ihnen sagen, ich würde mir wünschen, dass man da national eigentlich könnte Regelung gleich vorgeht. Wir haben zum Beispiel in meinem Kanton in meinen Augen sehr ein gutes Blatt, das wir vom Erziehungsrat rausgegeben haben, wo wir verschiedene Aspekte von der Religion in der Schule, das kommt einfach in die Schule, behandelt. Und dort ist auch Kleidervorschriften, das ist der Schwimmunterricht, das ist der Kochunterricht für Ramadan, da ist eine Teilnahme an Klassenlager, Dispens von Unterricht generell aus religiösen Gründen, ist alles genau eigentlich geregelt. Und Kantone haben eigentlich so ein bisschen im Verbund, wo sie die einzelnen Merkblätter, die sie haben, sind vor allem Richtlinien, Merkblätter zusammengetragen haben und da gibt es ein Verzeichnis dazu. Es gibt aber keine irgendwie ein Gesetz oder ein klares Reglement. Die Schweizer Lehrerschaft, die LCH, hat auch ein klares Positionpapier zu dem. Da hat übrigens auch der Zentralpräsident Beat Zemp auch eine klare Haltung, die sich sehr deckt mit der, die ich jetzt verkörpert habe. Mhm. Aber wir kommen alle nicht drum herum, dass sie gewissen Fragen, wie es jetzt auch schon passiert ist, halt die Judikative, unsere Gesetzesmacht, muss sprechen und eben Bundesgerichtsurteil müssen da sein, damit man Klarheit hat. Mhm. Und wir stellen ja fest, Religion ist sehr eine anspruchsvolle Sache. Da sind viele auch schnell einmal überfordert und am Anschlag. Nochmal, wenn wir beim Waffenfrieden sind, eigentlich stimmt für mich die Religion gleich wie auch für den Frieden. Und wir müssen ja miteinander können umgehen in dieser Welt, mit den verschiedensten Religionen. Da versuchen wir unseren Kindern ja auch mitzugehen, indem wir ja auch natürlich das Christentum im Zentrum, weil wir da leben, aber auch gewisse interkulturelle Aspekte haben, auch im neuen Lehrplan. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und da sind, weil jetzt vorher jemand die Erwachsenen angezogen hat, Kinder sind da viel besser, denke ich, unterwegs. Das liegt in der Natur der Sache. Und wir Erwachsenen haben da noch ein bisschen mehr Mühe, wie Kim und ich sagen, um da miteinander friedvoll umzugehen und auch ein bisschen mehr Toleranz über die Andersartigkeit, so wie es übrigens auch in der Bundesverfassung steht. Und darum muss ich sagen, nochmal ein bisschen plakativ gesagt, die riesen Aufregung und dass man einen schier den Kopf einschlägt wegen dem Kopftuch, kann ich schlichtweg nicht verstehen.
Man hat da so ein bisschen, ja.
Nur schnell eine Klammer. Eine
kurze Schlussbemerkung,
ja. Nein, einfach was gesagt ist worden wegen der genitalen Verstümmelung von Mädchen. Zu dem möchte ich etwas sagen und dann möchte ich noch etwas sagen zum Thema Zwangsheirat. Weil sie beide irgendwo doch miteinander zu tun haben. Zum Thema genitale Verstümmelung von Mädchen, das ist keine Quantité negligible, 10'000 bis 15'000 Mädchen in der Schweiz. Das ist extrem viel, oder? Das sind Zahlen, die ihr seht, UNICEF-Zahlen. Ich wollte einfach sagen, gerade dank UNICEF ist jetzt der Tatbestand, also genitale Verstümmelung, ist eigentlich ein Straftatbestand und es werden auch die Leute bestraft, die so etwas organisieren, durchführen und oder sonst wie koordinieren in der Schweiz, um die Mädchen eben dorthin zu bringen und wieder zurück. Einfach, das ist dank UNICEF, das wollte ich einfach sagen. Der Vollständigkeit. Und zur Zwangsheirat ganz kurz. Ich bin im Moment extrem gefordert, nicht gefördert, aber gefordert durch so tragische Geschichten von Zwangsheirat. Ich habe allein letzte Woche 3 Fälle gehabt, wo ich als Feuerwehrfrau musste antraben, um eine Lösung zu finden für 3 verschiedene Frauen in 3 ganz verschiedenen Kontexten, die einfach müssen entscheiden mussten, bleibe ich bei dieser Familie oder tue ich quasi untertauchen, um mein Leben, meine Freiheit, mein Leben zu schützen. Oder? Mhm. Nur zum sagen, das ist auch etwas, was in der Schweiz stattfindet und das sorgt nicht für grosse Schlagzeilen, aber es ist auch da und hat sehr viel mit diesen Geschichten eben zu tun. Mhm. Frauenbild, Rollenbild, der Körper der Frau verschleiern oder nicht, verdecken oder nicht. All diese Sachen hängen einfach zusammen.
Mhm. Kann man nicht einzeln anschauen.
Ja.
Hören Sie, wir sind leider, es ist schon Viertel ab 8 und wir sollten zum Schluss kommen. Aber ich bin überzeugt, die beiden Damen und Herren sind noch einen Moment da und dann könnte man die Diskussion sicher auch noch weiterführen. Danke Ihnen vielmals, dass Sie gekommen sind. Ich danke Ihnen, Frau Keller-Messali, dass Sie bei uns waren. Danke Ihnen, Herr Amter, dass Sie da waren. Wir sehen, das wird uns noch lange begleiten. Das Burka-Verbot ist ja auch ein Thema, über das hätte man ja auch noch diskutieren können. Ich habe es jetzt bewusst da noch weglassen. Es bleibt spannend und wir werden sehen, was das Bundesgericht in diesen Fragen wird weiter beurteilen. Herzlichen Dank, dass Sie da gewesen sind. Bleiben Sie doch noch einen Moment und dann können wir noch ein bisschen weiter diskutieren. Dankeschön.
Danke. Merci.